Willkommen bei Panic to Purpose. Wir sind Vanessa und Rebecca. In diesem Podcast greifen wir echte Themen rund um mentale Gesundheit auf, tauchen tief ein, recherchieren und machen daraus Geschichten, die bewegen. Persönlich, intensiv, nah dran. Jede Folge ein neues Stück Realität, weil du nicht alleine bist.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deine Ärztin, deinen Arzt oder lies die Shownotes. Hallo Vanni.
Hallo Becky.
Na, wie geht's?
Gut und dir?
Auch. Also ich fühle mich gerade auch so ein bisschen unserer Telefonzeit beraubt, weil wir quasi, glaube ich, legit einfach 10 Minuten telefonieren und direkt gerade anfangen aufzunehmen. Aber weil wir uns ja auch morgen endlich mal, also alle, die unsere Social-Media-Folge mal gehört haben, Vanni und ich haben uns, glaube ich, seit dem Konzert mit Paula Hartmann nicht mehr in Persona gesehen. Kann das sein?
Ja, ich habe nämlich überlegt, wann das war und ich bin nicht drauf gekommen. Aber dann war das da.
Hä, wirklich?
Ja, wäre krass, aber ich glaube, du hast recht.
Das ist schon heftig. Also da war es ja, 38 Grad, super heiß und jetzt ist schon Herbst und wir haben September. Aber ja, Vanni und ich sehen uns morgen. Beziehungsweise haben wir uns schon gesehen, wenn ihr euch die Folge anhört. Und Vanni,
ganz genau.
Ich weiß, die Frage ist ein bisschen zu früh, aber bist du schon irgendwie in Weihnachtsstimmung?
Nein. Ich weiß, du bist. Ah ja, ich wollte dich irgendwie noch fragen, ob wir Adventskalender machen dieses Jahr.
Ja.
Oder nicht? Das müssen wir noch besprechen, vielleicht morgen. Mhm. Aber ich bin so generell noch gar nicht. Also wirklich null. Und irgendwie bin ich ja eh nie so ein Mensch, der dann so darauf so viel Wert legt.
What?
Und du?
Ja doch, warte mal, das hatten wir sogar in unserer Weihnachtsfolge. Ich glaube, die muss ich mal wieder anhören. Ich dachte mir gerade so, hä, davon weiß ich nichts. Aber doch, stimmt, hast recht. Nee, also ich bin auch nicht in Weihnachtsstimmung, aber ich sehe jetzt gerade wieder die 10.000 Influencer, die alle ihren Adventskalender schon verkaufen. Deswegen kam ich da dann auch drauf. Und ich habe mit meiner Oma heute telefoniert und bei der waren es einfach irgendwie 35 Grad. Und ich denke mir einfach, die hatten gerade so einen richtig krassen Spätsommer. Und wir sitzen hier schon seit Wochen irgendwie im Pulli zu Hause, es regnet und es ist einfach halt, ja, kein Sommer mehr.
Ja, das habe ich aber gehofft eigentlich, dass es so ist, auch hier, weil vor 2 Jahren war das so an meinem Geburtstag.
Stimmt.
Und jetzt soll es einfach regnen. Also das ist schon irgendwie schade. Ich habe noch so meine Polster draußen und die werden komplett nass.
Oh nein.
Und ich denke mir jetzt, ich habe die ganze Zeit Hoffnung gehabt und es war irgendwie total sinnlos dieses Jahr, muss ich ehrlich sagen. Also überhaupt da irgendwie was auf dem Balkon zu machen. Aber egal.
Ja, aber es ist wieder dieser Erwachsenen-Struggle. Einerseits war geiles Wetter und es gab ja auch heiße Phasen, aber genau an den Tagen war man dann halt beschäftigt mit anderen Kram, also Erwachsenen-Kram und konnte sich halt nicht auf den Balkon chillen oder an den See gehen oder ins Schwimmbad. Und wenn man halt Zeit hatte, war Scheißwetter.
Ja, voll. Ist immer so, ne?
Ja.
Gefühlt. Also ich war ja im Urlaub und so, das war ja ganz cool. Jetzt ist es auch mal vorbei. Ich habe ja die Folge geschnitten von letzter Woche. Mhm. Da sagst du wieder, hallo Urlaubs-Wanni. Und da war ich so, boah, stimmt. Das gefühlt schon wieder so lange her. Obwohl das so 2 Wochen her ist oder so. Aber leider, ja. Naja.
Ja. Aber natürlich ist, das ist jetzt absolut keine Überleitung zu unserem Thema, möchte ich aber den Dokumentationszwecken in unserem Podcast nicht vorenthalten, dass meine Zahnspange jetzt draußen ist.
Stimmt. Da wollte ich noch sagen, wenn ich mal die Folge hier schneide, ob ich dann Unterschied höre. Aber ich glaube nicht, oder?
Ich glaube auch.
Glaubst
nicht.
Du?
Also manchmal frage ich mich das jetzt auch, seitdem du mich darauf aufmerksam gemacht hast, dass ich vielleicht auch anders rede. Aber ich habe das Gefühl, dass ich mir ohne Zahnspange oder dass ich ohne Zahnspange versuche, deutlicher zu reden, weil du aber halt nicht mehr so ein Gestell drin hast. Also ich weiß es nicht. Mhm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, aber ich kann es nicht ganz sagen.
Werden wir hören. Oder gibt uns mal Feedback. Ja, ich höre einen Unterschied. Herr, wer ist denn die andere jetzt?
Es wäre so traurig, so. Ja, endlich hört die Scheiße hier auf. Endlich kann man sie richtig verstehen. So, nein.
Nein.
Also.
Das wäre assi.
Sonst hätten wir ja auch nicht die Bewertung auf Spotify, wie wir sie aktuell haben, würde ich sagen.
Ja, aber bitte noch mal mehr bewerten, danke. Aber Becky, um was geht's heute? Wir haben jetzt keine gute Überleitung. Ich habe heute auch keine, leider. Habe ich ja sonst, ne? Sonst schaffe ich irgendwie immer einen komischen Bogen, aber heute nicht.
Ja, vor allem, also ich sag mal so, der Titel ist Splitting. Aber tatsächlich hast du das Thema mit reingebracht. Ich habe auch vorher noch nie davon gehört. Und klar, jetzt in der Erarbeitung des Skripts, wenn man da so Passagen liest, ist einem schon dann klarer oder man kennt das Phänomen oder man hat schon mal von gehört, aber halt nicht unter dem Begriff. Und ich würde sagen, wir begeben uns heute tatsächlich mal wieder in das Dating-Kosmos.
Ganz genau. Nur ganz kurz zur vielleicht ganz schnellen Definition. Also der Splitting-Mechanismus ist eine Abwehrstrategie, bei der Menschen Dinge in extremen, unvereinbaren Kategorien wahrnehmen. Also entweder als vollkommen gut oder vollkommen schlecht. Und dies kann eben in Beziehungen zu Problemen führen, weil der Partner entweder als perfekt oder schlecht angesehen wird, ohne dass nuancierte Unterschiede oder Graustufen berücksichtigt werden.
Ja, ich finde, es ist halt wieder wirklich, wie du sagst, aus dieses ein oder andere Extrem. Und extrem, wer sich jetzt unsere ganzen Folgen angehört hat, weiß, dass sie halt einfach nie gut sind. Ja, also ich meine, auch das Himmelhochjauchzen, ja, toll, ist vielleicht mal für eine kurze Zeit ganz in Ordnung, aber langfristig, also ich bin ganz ehrlich, wenn ich irgendjemanden kennenlerne, der halt so krass positiv ist und gefühlt nur gute Laune und so krass übersprudelt, dann denke ich mir halt auch schon immer so, boah, irgendwas stimmt aber nicht. Das ist halt irgendwie untypisch.
Ja, aber ich glaube, das kann auch manchmal dann doch so eine Art Trauma-Response sein von dir selbst.
Hm.
Dass du vielleicht dir das so einbildest.
Hm.
Aber dazu kommen wir in unserer Story. Ich würde sagen, legen wir los, oder?
Yes. Los geht's.
Teil 1. Der Anfang. Alles ist perfekt. Ich erinnere mich noch an unser erstes Treffen, als wäre es gestern gewesen. Es war ein kleines Café in der Stadt. Er saß da, ein bisschen schüchtern, mit diesem Lächeln, das mir sofort das Gefühl gab, ich sei sicher. In meinem Kopf schoss es sofort. Das ist er, der eine. Alles an ihm fühlte sich perfekt an, wie im Film. Ich beobachtete ihn, wie er seinen Kaffee umrührte, und selbst darin fand ich etwas Besonderes. In den ersten Tagen war ich wie berauscht. Jede Nachricht von ihm, jeder Anruf, jede kleine Aufmerksamkeit. Für mich waren das Zeichen. Beweise. Ich erzählte allen meinen Freundinnen, er ist perfekt, er ist der Beste. Ich konnte keine Fehler sehen.
Und weißt du, genau da zeigt sich schon das Schwarz-Weiß-Denken. Für mich war er nicht einfach nett oder interessant. Er war sofort perfekt, makellos, ein Traummensch. In diesem Moment war es nicht möglich, kleine Dinge, kleine Schwächen zu erkennen oder zu akzeptieren. Für jemanden, der zum Splitting neigt, gibt es eben nur zwei Optionen. Vollkommen ideal oder komplett ungenügend. Und am Anfang ist es fast immer die Idealisierung. Manchmal fühlt es sich sogar magisch an. Aber das Podest, auf das wir jemanden stellen, ist meistens zu hoch, um darauf stehen zu bleiben.
Ich kenne das Phänomen auch selber so ein bisschen. Also ich hatte das einmal, ich weiß jetzt nicht, ob das bei mir der Fall ist, dass das jetzt so darum ging.
Mhm.
Aber einfach so dieses, du siehst halt überhaupt keine Fehler mehr. Und das ist halt schon krass, weil du in dem Moment halt komplett idealisierst und überhaupt nicht so von diesem Realitätsding ankommst. Und irgendwann, früher oder später, bricht das halt meistens sowieso ein. Und auch in der Psychoanalyse beschreibt Otto Kernberg das Splitting als Abwehrmechanismus, um widersprüchliche Gefühle zu ordnen. Also statt, mein Partner ist manchmal liebevoll und manchmal halt distanziert, bleibt dann nur, mein Partner ist perfekt oder mein Partner ist schrecklich. Und das wirkt am Anfang vielleicht romantisch, so ein bisschen so dieses, ja klar, ne, perfekt oder so.
Mhm.
Aber ist halt natürlich in Beziehungen gefährlich, weil du ja nicht die Realität eben siehst, wenn das überhaupt eine Beziehung dann wird.
Ja, ich finde das auch tatsächlich schwierig, vor allem zu Beginn von Beziehungen, da auch zu unterscheiden, was ist die rosarote Brille und was ist zum Beispiel, mhm, diese Angewohnheit. Weil wenn ich jetzt auch mal zurück an so Datingphasen denke, da ist man dann in der Anfangsphase, also wenn es auch wirklich passt, ja, also ich rede jetzt nicht irgendwie vom ersten, zweiten Date, aber wenn man irgendwie sich schon ein paar Mal gedatet hat und dann irgendwie den anderen anhimmelt, dann findet man erstmal gar keine Fehler, sondern man sieht nur das Positive
Und klar, je näher man sich dann kennenlernt, dann merkt man halt irgendwann auch die Macken, die Marotten. Na, jetzt haben wir schon wieder so ein Boomer-Word drin, fällt mir gerade auf. Aber ja, ich glaube, es ist einfach ein schmaler Grat. Also dessen, das dann wieder zu erkennen, wenn es zum Beispiel nicht gesund ist.
Ja, das stimmt. Weil ich glaube, am Anfang ist es auch normal, dass sich ja jeder so von seiner besten Seite zeigt und so, ne? Mhm. Weil du bist ja nicht verstellt so, aber natürlich bist du halt jetzt noch nicht so dieses, hey, kannst du mal Handtuch aufheben vom Boden oder so Müll?
Ja.
Keine Ahnung was. Also so, keine Ahnung, so allein wenn du irgendwann so zusammenziehst oder so, hast du ja solche Geschichten mit, ja, du regst dich über so dumme Sachen vielleicht auf oder was auch immer, ne? Was ja am Anfang natürlich nicht so ist. Und jeder hat ja irgendwas. Es ist halt nur immer die Frage, wie weit kommst du damit klar?
Mir fällt tatsächlich auch ein, auch wenn wir jetzt in der Folge so ein bisschen Dating und Partner im Fokus haben, gibt's ja auch Menschen, die zum Beispiel die Eltern auf ein krass hohes Podest heben. Also wo man vielleicht von außen sagen würde, boah, irgendwie scheint es nicht so rund zu sein oder so, wie sich vielleicht Vater oder Mutter verhalten, ist es nicht korrekt, aber der Sohn oder die Tochter heben die Eltern so dermaßen auf den Podest, dass sie auch sagen, nee, das sind die Besten, das sind die weltbesten Eltern, die machen keine Fehler. Wenn was ist, dann liegt's an mir. So, weißt du, und das ist ja, also das ist schon heftig.
Ja, und auch auf jeden Fall anerzogen.
Hm.
Und das ist irgendwie auch crazy, weil dich sozusagen die Leute, die dich traumatisiert haben, das dann auch noch anerziehen, dass du sie nicht irgendwie anders sehen darfst oder so, ne?
Ja.
Also ich kenne auch so Leute, wo ich das mal gehört habe und so dachte so, okay, oder halt die sich halt dann auch nicht trauen, was zu sagen gegen die Eltern und sowas. Aber ja, auf jeden Fall auch sehr interessantes Thema.
Ja. Teil 2. Der erste Riss. Dann kam der erste kleine Riss. Nichts Dramatisches. Er musste einfach länger im Büro bleiben. Unser Treffen fiel aus. Für ihn war es nichts. Aber für mich war es riesig. Ich hatte gekocht, gewartet, gehofft. Und dann kam nur eine kurze Nachricht. Sorry, dauert länger. In mir kippte sofort alles. Von der Vorstellung, dass ich ihm wichtig bin, zu dem Gefühl, ich bin ihm egal. In meinem Kopf rauschten Gedanken. Wenn er mich wirklich lieben würde, dann hätte er sich Zeit genommen oder wenigstens angerufen.
Und das Verrückte daran, dieser kleine Vorfall überdeckte sofort alles Gute. Plötzlich war er nicht mehr der perfekte Partner, sondern der Unzuverlässige, der Egoist. In meinem Kopf gab es keine Nuancen. Ich konnte nicht sagen, er ist gestresst, er hat viel zu tun. Nein, es war schwarz-weiß, ganz oder gar nicht. Und obwohl ich wusste, rational, dass es eigentlich kein Drama war, fühlte sich mein Körper an, als sei etwas kaputt gegangen. Herzrasen, Wut, Traurigkeit, alles auf einmal.
Ja, und genau hier haben wir ja auch den Fall, dass eben so ein kleiner Fehler, eine ganz kleine Enttäuschung sofort zur totalen Abwertung wird. Und auch Studien zeigen, dass eben diese Muster häufig in Beziehungen mit hoher emotionaler Intensität auftreten. Besonders bei Menschen, die eben schon in der Kindheit inkonsistente Bindungserfahrungen gemacht haben. Und tatsächlich war auch so der erste Begriff, als wir das gerade noch mal durchgegangen sind, bei mir so ein bisschen toxisch. Also auch wenn natürlich bei einer toxischen Beziehung gegebenenfalls beide Seiten dran schuld sind, finde ich, eignet sich diese Art, also wenn die bei einer Person ist oder vielleicht auch bei beiden, tatsächlich auch dazu, die Beziehung in so eine toxische Beziehung zu drängen.
Ja, aber ich glaube auch dieser Punkt jetzt am Ende so mit diesem Bindungsproblem, ich glaube, das spielt ja die meiste Rolle.
Ja.
Weil du verkackst es dir ja voll schnell selbst, wenn du aus so einer Sache, obwohl alles vorher irgendwie gut ist und wie du auch vorhin gesagt hast, ist halt so schwierig, weil du dich vielleicht nicht so auf dein Gefühl verlassen kannst und so denkst, ja okay, ist ja alles gut und dann kommt so was Kleines und das kennt ja auch jeder, weil ich glaube so, wenn man dann selber in der Situation wäre, jetzt ein Thema Arbeit so, du musst länger arbeiten, du bist voll gestresst, du kannst dann vielleicht auch mal nicht antworten, verpeilst es, wie viel Uhr ist es, keine Ahnung, redest mit einem Kollegen, ich bin zum Beispiel so, wenn ich im Büro bin und will eigentlich, sage ich mal, um 5:30 gehen und dann redet jemand mit mir,
ja,
dann rede ich einfach weiter, ja, und kann nicht sagen so, oh, sorry, ich muss gehen.
Ja, ich gucke auch nicht auf die Uhr dann. Ne? Also das ist...
Genau. Ja. Ja, und deswegen kann es halt schon passieren. Und andersrum denkt man sich das ja auch nicht und weiß ja, was man für Intention hat mit der anderen Person in so einer Situation. Aber das ist schon heftig, dass man dann so reagiert und direkt alles so auf die Goldwaage legt, dass man sagt, ja, okay, dann, du kannst auch lassen. So, tschüss.
Ja, aber ich muss auch sagen, auch wenn ich damit wieder so einen kleinen Einblick in meine Welt gebe, also ich bin jetzt kein Splitting-Extrem, aber ich merke trotzdem, dass ich bei manchen Themen, also es ist auch nicht so extrem, aber trotzdem Dinge erstmal persönlicher nehmen. Also tatsächlich dann auch so eine Enttäuschung größer ist. Aber nicht, dass ich dann irgendwie denke, ja, die Person hat was falsch gemacht, sondern ich beziehe es auf mich persönlich, dass ich halt was falsch gemacht habe. Also ich mache mir dann unfassbar viele Gedanken und würde dann zum Beispiel, wie du sagst, jetzt auch, wenn die Zeit dann zum Beispiel anders verbracht wird und es an sich kein Problem ist, also auch wenn ich mich dann zum Beispiel, wenn die Situation andersrum wäre, freuen würde, so, boah, geil, freier Abend. Wenn es dann andersrum passiert, denke ich mir so, hey, okay, will die Person jetzt nicht mit mir Zeit verbringen? Also es ist jetzt einfach nur ein dummes Beispiel, aber an sich so, manchmal erwische ich mich und ich glaube, das ist auch ganz menschlich, aber tatsächlich war ja das bei mir auch, dass ich eben sehr unterschiedliche Bindungsmuster hatte und ja schon viel für mich alleine erkämpfen musste und ich glaube, das ist halt Teil davon, auch wenn ich zum Glück eben nicht dieses Extrem habe.
Aber bei mir war das genauso oder ist genauso aktuell. Früher in der letzten Beziehung jetzt nicht. Da ist mir das nicht aufgefallen oder kann ich mich nicht erinnern, dass ich das hatte. So dieses, okay, die Person will vielleicht nicht mit mir Zeit verbringen.
Mhm.
Und jetzt ist natürlich irgendwie was anderes, wenn man jetzt irgendwie so datet, weil du kennst die Person ja nicht. Das ist ja nicht vergleichbar mit einer langjährigen Beziehung und so. Weil irgendwann sollte man sich ja schon irgendwie ein bisschen sicherer sein. Auch wenn du bist natürlich auch schon lange in einer Beziehung, hast es vielleicht trotzdem, ne, wie du sagst so. Aber das ist halt so ein bisschen, klar ist es irgendwie vielleicht auch normal, aber irgendwie auch so ein bisschen so, ja, warum bezieht man das dann auf sich, ne? Also, dass es so direkt so dieses Ding kommt von wegen, ja, okay, ich bin das Problem, habe ich irgendwas gemacht, stimmt es jetzt, ist das gelogen, bla bla bla. Teil 3. Die Achterbahn. Ab da wurde es eine Achterbahn. Ein Tag voller Liebe, voller Nähe, voller Glück. Am nächsten Tag Unsicherheit, Distanz, Vorwürfe. Für ihn war es schwer, Schritt zu halten. Für mich auch. Ich wusste nicht, wie ich aus diesem Wechsel aussteigen sollte. Ich konnte ihn morgens anschauen und denken, er ist der Beste. Am Abend konnte ich innerlich schreien. Warum tue ich mir das an?
Und genau das macht Beziehungen so instabil. Für den Partner fühlt es sich an, als stünde er ständig auf unsicherem Boden. Er weiß nie, bin ich heute Engel oder Monster? Und für die Person, die Splitting erlebt, ist es genauso quälend. Denn die Gefühle sind echt, sehr stark, aber sie wechseln so abrupt, dass es kaum auszuhalten ist.
Und es ist ja auch so anstrengend. Also ich stelle mir das von beiden Seiten natürlich anstrengend vor, weil natürlich, wenn du das hast und diese Unsicherheit mitschwingt, wohingegen auch Psychologen und Psychologinnen eben dieses Phänomen als emotionale Instabilität beschreiben. Mhm. Also dieses sogenannte Splitting führt eben dazu, dass genau diese Grauzonen nicht gesehen werden, logischerweise. Und dann eben so Hochs und Tiefs einfach als komplette Normalität dastehen. Also es gibt nichts in der Mitte. Und auch für den Partner, weil jetzt stell mal vor, du bist ja jetzt auf der anderen Seite. Und ich finde es auch voll wichtig, sich das dann mal so vorzustellen. Und bist halt mit einer Person, die so reagiert. Und dann denkst du dir doch auch so, sag mal, ich bin doch jetzt einfach nur länger auf der Arbeit. Hab vielleicht noch einen stressigen Tag gehabt. Gar keinen Bock da drauf.
Ich glaube, irgendwann rutschst du halt als Partner komplett immer so in diese Rechtfertigungsrolle. Weil du es ja nie recht machen kannst. Also ich glaube, auch du gehst dann so ein bisschen wie auf Eierschalen. Und ich muss auch sagen, zum Beispiel jetzt auch in der heutigen Zeit, ich meine, in unserer Geschichte hatten wir es ja auch mit einer kurzen Nachricht, sei es jetzt über SMS oder WhatsApp, aber auch da mittlerweile gibt es ja so viele Interpretationsmöglichkeiten. Zum Beispiel kann ja derjenige, der die Nachricht schreibt, denken, ah, okay, ich habe jetzt mir ganz kurz Zeit genommen, diese eine Sekunde, dann schreibe ich ihr oder ihm schnell, um Bescheid zu geben. Und hat nur eine gute Intention dabei. Und der oder diejenige, der dann die Nachricht bekommt, denkt sich so, boah, okay, die ist richtig kurz, boah, da ist ja gar kein Herz, kein Pussy, boah, dann ist das schon abgefuckt. Und ich muss auch sagen, ich kenne Leute, die sind jetzt nicht mehr in einer Beziehung, die haben einfach hinter jeder fucking Nachricht, die sie sich geschrieben haben, egal wie belanglos sie war, permanent ein Herz geschrieben. Und wenn, wehe, es war dieses Herz nicht dieser einen Textnachricht drin, dann war die Kacke am Dampfen. Und ich glaube heutzutage, oh mein Gott, es ist einfach schwierig.
Wie kann man sich das überhaupt angewöhnen? Hätte ich gar keinen Bock drauf. Also so als Zeichen, so, keine Ahnung, das ist ja so, wie wenn du wirklich, glaube ich, nach jedem Telefonat sagen würdest, ich liebe dich.
Ja, das ist so denke, halt
so, also ein bisschen, warum? Also verliert es nicht auch irgendwann so den Wert davon?
Also ich glaube bei diesem Herz auf jeden Fall schon. Also weil es eher auch so ein Sicherheitsverhalten ist.
Genau.
So dieses, ich sichere mich gerade ab, alles ist in Ordnung oder ich gebe dir gerade das Signal. Was aber halt schon irgendwie crazy ist, weil wenn du konstant in einer Beziehung in deinen Textnachrichten, also so, würdest du mal meinen WhatsApp-Verlauf mit meinem Freund sehen, dann würdest du auch denken, Junge, was sind das für, ich werde manchmal als Einkaufsliste genutzt. So krieg ich
wollte gerade sagen,
ich krieg so random am Tag.
Bestimmt bring mich mit.
Ja, weil, oder random am Tag stehen dann, da krieg ich irgendwie auf einmal so Brötchen. Batterien, das sind das, weil es einfach die Einkaufsliste ist und ich muss dann einfach nur schmunzeln, also mittlerweile kommt dann nicht mal mehr, kannst du ignorieren, sondern ich weiß es dann einfach. Aber ich meine, klar ist auch der Zeit geschuldet, weil man so lange dann auch zusammen ist, aber ich stell dir mal vor, ich würde dann auf einmal hinterfragen, wie meine Beziehung ist, also weil einfach eine Einkaufsliste kommt und kein rotes Herz oder so.
Brötchen, rotes Herz, Milch, rotes Herz, Brot, rotes Herz.
So ungefähr. Gott, ey.
Nee, das ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist von Grund auf irgendwie ein Problemverhalten, weil wie du sagst, so ein bisschen Kontrolle, Sicherheit und wenn man das wirklich braucht und dann eben wiederum, aber das Problem ist ja, das kann ja ganz süß, macht, was ihr wollt, so nach dem Motto, aber wie du sagst, wenn das wegfällt und dann so deine Welt untergeht, dann hast du halt schon ein Problem.
Teil 4. Die Kindheit holt mich ein. Irgendwann begann ich zu fragen, warum passiert mir das? Warum kann ich keine Balance halten? Und da tauchten Erinnerungen auf, an meine Mutter. An Tagen war sie warm, liebevoll, aufmerksam. Dann wieder streng, wütend, unberechenbar. Für mich als Kind gab es keine Möglichkeit, das zusammenzuhalten. Also trennte ich es. Heute ist sie gut, morgen schlecht.
Und genau dieses Muster trug ich weiter. Mein Partner wurde die Projektionsfläche. War er zärtlich, war er der Gute. Vergaß er etwas, war er der Schlechte. Dazwischen? Nichts. Ich habe lange nicht verstanden, dass dieses Muster aus der Kindheit kommt. Dass es damals eine Strategie war, um klarzukommen. Aber heute macht es meine Beziehung kaputt.
Na, da haben wir ja schon mal unsere Erklärung.
Alles kommt von den Eltern.
Ich bin wie du, du bist wie ich.
Haben wir das schon mal erklärt? Ja, das haben wir hier schon mal gesagt. Das hast du mir nicht privat gesagt. Ja, okay.
Also ich glaube schon beides, aber ich glaube, wir haben es auch schon mal auf der Aufnahme gehabt, ja.
Ja.
Aber wie wir ja jetzt auch schon gesagt haben, also tatsächlich ist eben Splitting eine Folge unsicherer Bindungserfahrungen in der Kindheit. Wenn die Zuwendung eben nicht stabil war, lernen Kinder nicht, dass Menschen gleichzeitig widersprüchliche Eigenschaften haben können. Und ohne Aufarbeitung bleibt diese Schwarz-Weiß-Struktur auch eben im Erwachsenenalter bestehen. Ich kann das voll nachvollziehen und ich glaube, deswegen haben wir auch so ein Müh von dem Splitting vielleicht oder so ein bisschen ein paar Symptome. Also ist ja keine Krankheit, aber einfach ne, paar Muster. Aber ich meine, wir waren ja auch in Therapie, wir arbeiten ja auch an uns und ich versuche das ja auch zum Teil auch zu reflektieren oder ich muss auch sagen, durch das Journalen und mit ChatGPT-Gesprächen klappt das manchmal ganz gut, so eine Objektivität dann wieder reinzubekommen. Hört sich jetzt an, als ob das voll der extreme Fall wäre. Also nein, das will ich ja mal klarstellen, das nicht. Aber ich finde, das hat ja voll oft mit dieser mit der Regulation der Emotionen zu tun.
Mit der Emo. Nee, aber ich glaube, das ist ja nicht nur jetzt
dieses Thema, weil du sagst ja, okay, du hast so ein so Mühe davon. Was lustig ist, dass du das Wort sagst, Mühe, weil am Wochenende war ich mit meinem Bruder und Freunden unterwegs und dann hat er auch so gesagt, so ein Mühe, ein Mühe. Und dann sagt irgendwer so, was ist das? Was?
Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich dann, das habe, also wie ich heute wieder drauf komme.
Ja, das habe ich nämlich noch nie von dir gehört, aber ich kenne das Wort auch. Und dann hat, ich weiß nicht, wie er es erklärt hat, so, so ein bisschen, so ein ganz wenig. So. Aber ja, deswegen, also wir haben ja nur ganz wenig davon, würde ich sagen. Ich habe, also ich merke das auch so ab und zu, ne? Versuche mich dann aber auch zu hinterfragen und sowas. Aber das Krasse ist ja, dass es ja Menschen wirklich gibt, leider. Sonst wären wir ja alle perfekt und würden gar keine Beziehungsprobleme haben und gar keine sonst irgendwas. Mhm. Dass die das ja gar nicht wissen, dass das so ein Muster ist, was du halt abspielst, wenn du neue Beziehungen eingehst. Und das ist ja jetzt nicht nur beim Splitting so, sondern halt auch bei anderen Sachen, ne? Ja. Die Bindungsängsten und sowas. Und das finde ich halt krass, weil ich hatte auch mal, boah, vor Jahren schon, ich glaube 7 Jahren oder so, von Stefanie Stahl den Podcast gehört.
Ja.
Und die lädt ja immer Patientinnen und Patientinnen ein, also beziehungsweise einfach irgendwelche random Menschen, glaube ich, die mit ihr sozusagen ein Erstgespräch führen. Also die wissen noch überhaupt nicht so richtig, was bei denen abgeht.
Okay.
Und die arbeitet es dann mit denen in dieser Stunde.
Mhm.
Und sagt dann, ah, okay. Und da kam auch ein Typ mal dahin, 38 oder sowas, keine Ahnung, echt alte Folge, und meinte dann so, ja, er geht immer wieder Beziehungen ein, aber bricht die dann immer, bevor es ernst wird, ab. Mhm. Und somit hatte, er wünscht sich so sehr eine Beziehung und bla, aber er konnte das irgendwie nicht
realisieren
und weiterführen. Ja. Genau. Und dann hat sie mit ihm halt quasi erst so erarbeitet, dass er halt Bindungsängste und so hat, wo ich so dachte, boah, krass. Und er war so, boah, okay, ja, macht Sinn und bla, und wie war deine Kindheit? Und dann kam, wurde das so als Ganzes, ne? Also klar, der muss danach wahrscheinlich das mal richtig aufarbeiten, ja. Eine Sitzung hilft da auch nicht. Aber dass der überhaupt so erstaunt war, dass es das gibt und dass er das anwendet und so, das fand ich schon krass.
Ja, weil wir bewegen uns ja auch hier schon die ganze Zeit so in dem Kontext von Therapie, Selbstreflexion. Und ich muss ja sagen, wir sind da auch sehr empfänglich für. Und ich glaube auch in unseren Freundeskreisen, je nachdem, können wir da ja auch sehr offen sprechen oder haben auch andere, die Erfahrungswerte haben. Aber ja, ich kann mir schon vorstellen, ich weiß, das ist jetzt, also es ist kein dummes Outing, aber zum Beispiel, ich habe nichts mit Politik am Hut. Also ich müsste mich da mhm. wirklich mal hinsetzen und einlesen und du könntest mir jetzt sonst was erzählen. Könntest mir sagen, keine Ahnung, Deutschland hat Russland den Krieg erklärt oder irgendwas, keine Ahnung. Oder ich weiß, keine Ahnung, Deutschland hat eine Atombombe und gut, das will ich glaube ich nicht glauben, aber weiß irgendwas und ich würde sagen, was?
Ja, okay,
krass,
ja.
Ey, was für ein Mindfuck, wow. Und so geht es sicherlich auch vielen Menschen auf der Welt, die haben zu anderen Themen Zugängen, aber nicht zu dem Thema, worüber wir eigentlich jede Woche quatschen. Und ich kann mir das dann auch sehr gut vorstellen, wenn wir sagen würden, oh ja, vielleicht liegt das, hat das mit der Kindheit zu tun, mit unseren Eltern, vielleicht sollte ich das und das machen, ist es vielleicht für jemanden ein komplettes Neuland. Und der ist dann mindblown.
Ja, ja, eben, voll. Und es hat, ich war ja auch selber so erstaunt, weil ich habe ja schon mal erzählt, irgendwie, dass ich früher, also vor der Therapie, ja auch so Verhaltensweisen hatte mit irgendwie Haushalt und Partnerschaft, wo ich dann manchmal so ausgetickt bin, so, du hast den Müll nicht rausgebracht, wo ich so denk, so, Alter, also heutzutage denke ich mir so, what the fuck, ne, wie kann man so reagieren? Und wenn das jetzt jemand mit mir machen würde, würde ich auch so denken, ja, also tut jetzt so an, als wäre ich richtig die Furie gewesen, aber halt, ich sag mal, unangemessene Reaktion für das, was es war, so ungefähr. Und jetzt weiß ich ja erst, warum das so war. Und ne, Kindheit, Frühverantwortung, pipapo, und dann checkst du das halt erst. Und das denke ich mir, war ich selber so, ja, klar, macht Sinn, dass du so reagierst. So, ja. Ah ja, cool.
Es ist ja nicht das eigentliche Problem. Es ist dann einfach, wo sich's äußert. So, weißt du, es geht nicht per se um den Müll, sondern um was anderes.
Ja.
Wobei auch um den Müll, weil, Junge, wenn du den runtertragen sollst, dann trag ihn runter.
Mach das gefälligst. Wenn ich das tage, sofort. Gibt es kein Zeitspielraum.
Ich muss gerade aber auch an eine lustige Situation am Wochenende denken. Wir haben ja wieder Freunden auch beim Umzug geholfen und die sind in einer super schönen Gegend, wo aber halt auch, also süße Gärten sind. und wo dann auch die Nachbarskinder rumtouren. Und als wir jetzt am Wochenende wieder da waren, war auch wieder ein Geburtstag vor Ort. Also gefühlt, die haben nur zwei Kinder und trotzdem ist jedes Wochenende Geburtstag, Party irgendwie dort. Und es war so geil, ich höre dann, also ich glaube, es gab ein paar Jungs dort, aber super viele Mädels. Und dann, ich glaube, das Kind, es ist nicht alt, lass es irgendwie 6, 7 sein. Und ich glaube, auch der Junge war älter und ich habe halt gerade draußen was gestrichen. Und dann höre ich nur, wie dieses Kind so ganz laut zu dem sagt, also es hat nicht geschrien, aber so, ich bin der Boss.
Oh mein Gott.
Ob das später auch mal beim Müll rausbringen Ausraster kriegt.
Vielleicht bei anderen Sachen. Beobachte das mal.
Ja.
Ich bin der Boss. Teil 5. Der Wendepunkt. Nach einem besonders heftigen Streit schaute er mich an, erschöpft, und sagte: Für dich bin ich entweder Engel oder Monster. Es gibt nichts dazwischen. Diese Worte trafen mich. Ich sah plötzlich, nicht nur ich litt, auch er. Er fühlte sich gefangen in meinem Blick, meinem Urteil.
Das war mein Wendepunkt. Ich begann, meine Gedanken zu beobachten. Wenn ich dachte, er ist perfekt, fragte ich mich, ist er das wirklich oder gibt es auch Dinge, die mich nerven? Und wenn ich dachte, er ist schrecklich, hielt ich inne oder gibt es gerade auch etwas Schönes? Es war mühsam, ja, aber es war der Anfang, anders zu sehen.
Ja, voll. Und ich finde, so diese Graustufen sind ja auch super wichtig. Und das ist ja wieder auch sowas, wo man sich fragen muss, akzeptiere ich halt auch diese Fehler oder diese Kleinigkeiten, die mich auch an einem Partner nerven? Oder nerven die mich so krass, dass ich halt nicht mit dieser Person leben möchte, sozusagen? Mhm. Und da ist ja auch ganz wichtig, eben, wenn man das beobachtet, dann eben in die Therapie zu gehen. Und genau da setzt die auch an. In der Verhaltenstherapie oder in der Schematherapie geht es eben genau darum, solche Extremen zu erkennen und Grauzonen einzubauen. Und mit Achtsamkeit, Selbstreflexion und Kommunikation lassen sich diese Muster Schritt für Schritt dann verändern. Und ich muss auch sagen, das ist ja sowas, einfach so, einfach, ist nicht einfach, es ist auch schwer, glaube ich, wenn du das so lange also abspulst. Aber ich glaube, das ist so ein Learning. Also weißt du, muss dein Gehirn so ein bisschen, jedes Mal, wenn du merkst, oh, ich bin jetzt wieder in diesem Modus, dann musst du halt so, okay, warte kurz, ist es wirklich so, ne, was gibt's vielleicht Positives, was gibt's Negatives, ist das für mich wirklich so negativ, dass ich damit nicht leben kann und so weiter. Also ich glaube, du musst es so oft wieder neu lernen, dass du deine Muster halt dann, also dass du nicht mehr in diesen Schwarz- oder Weiß-Modus halt kommst.
Ich glaube, du programmierst neue Muster. Also anstatt quasi die bisherigen Muster abzuspielen, ich sage jetzt mal, genau das Gleiche ist jetzt mit Sportroutinen. Also bevor du, also angenommen, du kommst nach Hause, wie ich, sagst dann so, oh, okay, gut, ich bin jetzt müde, ich ziehe mir meinen Schlafanzug an und chill dann im Bett. So, super, okay, Abend wieder vorbei. Und wenn ich dieses Muster nicht durchbreche und quasi jedes Mal lerne, okay, nach der Arbeit gehe ich in Sport, die ersten Male wird's komisch. Weil mein Körper sagt so, hä, nee, eigentlich ziehst du ein Pyjama an und legst dich ins Bett. So, warum bist du jetzt gerade draußen unterwegs?
Ja.
Aber irgendwann habe ich mein Muster neu programmiert. Und würde ich dann nach Hause kommen und mich aber dann ins Bett legen, dann würde mein Körper oder mein Muster oder was weiß ich sagen so, hä, Moment mal, du gehst doch jetzt eigentlich in Sport. Und ich glaube, so ist es dann auch mit diesen Grauzonen oder auch diesen Gefühle verstehen. Also, dass man dann nicht immer in diese Übersprungshandlungen springt und dann wieder alles überbewertet, sondern sich dann aneignet, immer einen Moment, weiß ich nicht, bei sich anzukommen und nochmal zu überlegen und dann zu gucken, wie gehe ich mit der Situation um.
Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein gutes, anschauliches Beispiel so. Und in dem Fall ist es aber natürlich nur so, dass du im Endeffekt die Leidtragende bist, zum Beispiel, wenn du jetzt nicht zum Sport gehst, weil du dich vielleicht nicht gut fühlst körperlich oder du abbaust oder du, keine Ahnung, Gewicht zulegst, dich unwohl fühlst, was auch immer, halt alles für Negativsachen so. Aber in dem Fall, keine Ahnung, fuckst du ja auch jemanden anderen richtig ab damit.
Ja.
Also, wie lange macht es jemand mit? So, keine Ahnung.
Ja, safe. Hätte
ich jetzt auch echt keinen Bock drauf.
Also, wie du sagst, ist so, ah, ich fuck jemand anderen ab, aber tatsächlich bin ich selbst auch ein großer Leidtragender. Weil, stell dir mal vor, du würdest permanent immer so ein extremen Denken haben, dann bist du ja entweder krank, unglücklich oder krass positiv gestimmt, aber auch immer so im Extrem, dass du mit deinen Stimmungsschwankungen auch schon gar nicht mehr hinterherkommst. Und stell dir mal vor, keine Ahnung, mein Freund macht irgendwas, was mich abfuckt und dann wäre mein Tag am Arsch. Also weißt du, und es ist nichts Schlimmes, also keine Ahnung, es wäre irgendwas Unnötiges und ich würde aber meinen Tag damit kaputt machen, dann bin ich auch, also das fände ich, also das, da leidet man ja enormst drunter.
Aber was krass ist, ich kenne auch jemanden, die hat eine sehr toxische Beziehung mit einem Narzissten und das ist auch so bekannt und das ist irgendwie offensichtlich und pipapo. Mhm. Aber, ich sag heute voll auf pipapo übrigens irgendwie. aber.
Sagst du aber schon länger.
Ja, ich weiß auch nicht.
Und soll ich dir aber was Lustiges sagen, bevor du das gleich ausführst? Es gibt einen Kumpel, der hat in einer Situation mal pipapo gesagt. In einer, wo es eigentlich richtig einfach so wie, ja, ist mir doch egal so, aber es war auf jeden Fall dumm, es so zu sagen. Und dann habe
falsch genutzt.
Ja, also nicht falsch genutzt, aber dementsprechend, man hätte es auch schöner verpacken können.
Ja, okay.
Also dadurch, es wäre so wie, ja, bla bla bla. Also weißt du so, man geht auf das was Gesagtes ein und dann
war so, da war ich nicht voll so.
Ja, genau, okay. So. Es war aber auch eine lustige Situation trotzdem. Und dann haben wir uns so, was heißt geärgert, so pipapo, wer sagt das denn noch? Und dann habe ich einen Tag später habe ich das auch wirklich irgendwo gesagt, wo ich mir, und dann war es wie so ein Echo, so pipapo, pipapo. Ich dachte mir so, ich benutze das nie wieder. Und seitdem benutzt du das permanent in unseren Folgen.
Scheiße, dann habe ich es von dir. Ich weiß auch nicht, warum.
Aber ich habe es nicht zu dir gesagt.
Und so,
ich habe es nie zu dir gesagt. Telepathie war nie.
Ohne Witz, ey. Oh, ich bin, okay, ich versuch's jetzt nicht mehr zu sagen.
Aber du musst jetzt noch mal den Wrap-up geben. Genau, toxische Beziehung mit einem Narzissten.
Genau. Und weil du gerade so meintest mit diesem Hoch und Tief und wie anstrengend es sei und so, ne? Und da denke ich mir halt auch, wenn ich so Geschichten höre, denke ich mir so, Alter, wer hätte da Bock drauf? So voll nervig, emotional, bist du ständig am Arsch und hast keine stabile Beziehung und ist wirklich einfach nur, ich kann da nichts Positives abgewinnen, so nichts, ne?
Ja.
In diesem ganzen Szenario. Und dann habe ich aber auch irgendwann gesagt, ja, aber du kennst nichts anderes. Weil ich weiß ja, wie eine gesunde Beziehung aussieht. Und dann machst du Sachen durch, die dann Kacke sind und dann realisierst du diesen Kacke. Mhm. Bei ihr ist aber so, die weiß gar nicht, wie das sich anfühlt, wenn es normal ist und wenn Normalität für dich Achterbahn ist.
Ja, dann ist es für dich normal, ja.
Wow, krass. Das ist für sie normal und deswegen macht sie das so lange mit. Also sie hat irgendwie diesen Mechanismus nicht. Und natürlich halt auch, kommt halt auch dazu, dass wenn du dich natürlich nicht damit auseinandersetzt, warum das für dich normal ist, dann machst du das so lange mit, weil du da nicht ausbrechen kannst, obwohl das Negative normal ist. Weißt du, das ist ja so wie wenn, so krass jetzt gesagt, Leute, es ist mit sich machen lassen, misshandelt zu werden oder sowas, weil das für sie
Normalität
leider
ist.
Normalität ist und Gewohnheit und das ist Vertraute, obwohl das natürlich super schrecklich ist, aber das Vertraute sozusagen, so habe ich irgendwie immer Liebe bekommen, weißt du, so machen, ne?
Ja.
Ja.
Teil 6. Lernen, Grauzonen zu sehen. Heute weiß ich, Liebe bedeutet nicht, jemanden auf ein Podest zu stellen. Und auch nicht, ihn sofort zu stürzen, wenn er einen Fehler macht. Liebe bedeutet, Widersprüche auszuhalten. Zu sehen, dass jemand gleichzeitig liebevoll und manchmal unaufmerksam ist.
Und das Schwarz-Weiß-Denken? Es meldet sich noch, aber ich erkenne es schneller. Ich kann innehalten, atmen und mir sagen, er ist nicht Engel oder Monster, er ist ein Mensch. Und genau das macht ihn wertvoll.
Ich meine, wir haben jetzt ja auch schon viel über Beziehungen gesprochen. Also wenn jemand in einer Beziehung auch Splitting permanent anwendet oder eben diese Muster aufweist, kann das natürlich auch eine Beziehung zerreißen. Wenn es vor allem unbewusst bleibt, also wenn man sich gar nicht reflektiert oder irgendwie drauf aufmerksam gemacht wird. Aber wie du auch schon gesagt hast, Vanni, mit Achtsamkeit, offener Kommunikation oder auch professioneller Hilfe können wir eben alle lernen, Grauzonen zu akzeptieren. Also nicht nur die Leute, die jetzt irgendwie Splitting anwenden, sondern tatsächlich alle, weil es gibt nie schwarz und weiß und es gibt immer verschiedene Grauzonen. weil wir Menschen sind einfach so komplex und es macht dann natürlich auch die Beziehungen aus. Also weißt du, dass du Nähe zulassen kannst oder auch mal Distanz. Also es ist so unfassbar viel und deswegen achtet immer auf euch, haltet die Augen offen und falls ihr irgendwie seht, dass ihr mit irgendeinem Zustand so unglücklich seid, reflektiert und wenn ihr selbst da nicht rauskommt, dann holt euch da auf jeden Fall auch professionelle Hilfe.
Genau, und vor allem, wenn ihr euch hier wiedererkannt habt, vielleicht in dem Text, weil manchmal tut es sehr weh, aber ich glaube, wenn man das einmal angeht, so wie Becky und ich auch das damals gemacht haben, das war ja auch nicht leicht und so, aber ich glaube, dann kann man auf jeden Fall ja ein besseres Leben einfach führen und dann vielleicht auch wieder beziehungsfähiger sein und so weiter und das Leben einfach leichter und besser gestalten, auch wenn der Weg dahin halt hart ist, seine ganze Vergangenheit eben aufzuarbeiten und dann zu einem Punkt zu kommen, der dich eben so handeln lässt, wie du halt handelst.
Und falls du vielleicht doch nochmal Freunde, Freundin, Familie oder wen auch immer in dieser Folge erkannt hast, leite dem oder derjenigen gerne die Folge weiter. Folgt unserem Podcast auf allen möglichen Plattformen. Gebt auch bitte Bewertungen ab. Wir erhalten auch in den DMs immer positive Rückmeldungen, aber wir brauchen auf jeden Fall auch mal noch weitere positive offizielle Bewertungen. Und dann würde ich mal sagen, hören wir uns nächste Woche.
Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao. Nice.
Nice.